Es geht jetzt gleich los mit dem nächsten spannenden Vortrag. Und zwar geht es um folgendes Thema, und zwar rhetorische Selbstmontage, Sabotage, was eigentlich passiert, wenn wir reden. Dazu wird Pico uns spannende Dinge erzählen. Sie ist FNIT-Sprechtrainerin und macht Workshops auf CCC-Veranstaltungen, ist gleichzeitig auch Stimmtrainings. Und was ich halt besonders mag, ist die Leitung dieses CCC-Chors, den wir alle noch aus diesem Every Creature is Welcome-Film von Sandra irgendwie im Hinterkopf haben. Darum ein großes Willkommen, und ich sage einfach mal schon mal proaktiv Applaus, 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 und ja. Hereinspaziert.
Hallo, mein Name ist Pico und ich erzähle euch etwas über die rhetorische Selbstsabotage und was eigentlich so passiert, wenn wir reden. Zuerst ein bisschen zur Gliederung. Ich mache diesen Talk üblicherweise als Workshop auf verschiedenen Chaos-Events und wollte das eigentlich auch auf dem Easter Hack machen. Nur leider ist das Easter Hack ausgefallen. Und über das Internet funktioniert dieses Workshop-Format nicht besonders gut. Deshalb habe ich mir gedacht, ich sammle einfach mal die Theorie hinter dem Workshop zusammen und spreche dann darüber mal genauer. Der Talk soll drei Teile haben. Zuerst mal erkläre ich euch die physiologischen Grundlagen davon. Dann spreche ich ein bisschen über Stimmgesundheit und Heiserkeit und was ihr da machen könnt. Und zu guter Letzt, wie wir uns selbst sabotieren. Dabei spreche ich primär über FNIT-Personen, das heißt über Frauen und weiblich gelesene Personen, weil das letztlich auch der Fokus von meinen Workshops ist. So, dann gehen wir gleich mal rein in die physiologischen Grundlagen. Es gibt sozusagen drei ganz wichtige Attribute, wie wir Stimme beurteilen können. Das ist Lautstärke, also wie leise oder wie laut ich spreche, die Tonhöhe, also ob ich vielleicht ein ganz bisschen höher spreche oder relativ tief spreche, und die Klangfarbe, also ob ich vielleicht ein bisschen eine scharfe Stimme habe oder eine sehr weiche Stimme. Und genau das spiegelt sich wieder in den drei Bereichen, die in der Stimmbildung und am Körper unterschieden werden. Und das ist jetzt von unten nach oben: Atem- und Körperhaltung, Kehlkopf und Ansatzrohr. Atem- und Körperhaltung ist ein bisschen merkwürdig, dass genau das zusammengesetzt wird. Da geht es aber einfach um ein Gerüst, das die Basis für unsere Stimme bildet. Und das ist einerseits wirklich ein Muskelgerüst und ein Skelettgerüst, das uns stabilisiert und dadurch dazu führt, dass die Kehle selber nicht so viel Muskeltätigkeit braucht, weil sie einfach aufgespannt ist in einem Gerüst. Aber auch der Atemdruck, der Kehle auch eine Art und Weise eine Art Stabilisierung gibt. Dann kann man diese drei Attribute jeweils diesen drei Bereichen relativ gut zuordnen. Und zwar die Lautstärke wird durch unterschiedliche Atemdrücke vor allem hergestellt. Die Tonhöhe wird vor allem durch den Kehlkopf reguliert, und die Klangfarbe wird vor allem durch das Ansatzrohr gemacht. Und wie das genau funktioniert, da gucken wir ein bisschen genauer hin. In Atmung und Haltung gibt es eine Sache, die relativ wichtig ist. Leute, die Yoga machen, werden das wahrscheinlich kennen. Es gibt zwei große Bereiche in unserer Atmung, die wir für Atmung verwenden können. Das ist die Brustatmung, die, wenn ich einatme, die den Brustkorb weitet. Und es ist die Bauchatmung, die, wenn ich einatme, den Bauch weitet. Wenn ich einatme, kommt Luft irgendwo hier rein und braucht dadurch Platz. Wenn ich jetzt Bauchatmung mache, heißt das nicht, dass die Luft im Bauch ist, sondern hier ist das Zwerchfell, ein großer Muskel, und wenn dieser Muskel sich anspannt, drückt er die Innereien ein bisschen raus. Das ist für manche Menschen ziemlich schwierig, diese beiden Atemtüten zu unterscheiden. Oft, weil wir vor allem nach oben atmen, also vor allem in die Brust atmen. Dabei ist es eigentlich viel effizienter und viel einfacher, in den Bauch zu atmen oder optimalerweise beide Atmungen zu verwenden. Und man kann das machen, man kann das ausprobieren und üben. Wenn man es nicht direkt sagt, ich atme ein und mein Bauch geht raus, wenn das nicht funktioniert, kann man das Gegenstück dazu verwenden, nämlich ich atme aus und mein Bauch zieht sich ein. Aber gucken wir jetzt mal weiter, der Kehlkopf. Der Kehlkopf ist evolutionär eigentlich ein Ventil. Der sitzt oben auf unserer Lunge und soll verhindern, dass Speisereste und mögliche Dinge, die irgendwie in der Luft rumfliegen, in unsere, also gröbere Dinge, in unsere Lunge kommen. Und vielleicht ist es Menschen aufgefallen, atmen ist total gut. Und wenn die Lunge verstopft, ist das nicht gut. Ich denke, jeder von euch kennt, dass wenn ihr euch verschluckt habt, also wenn tatsächlich Speise in die Lunge gekommen ist und ihr wirklich von einem Husten geschüttelt werdet. Husten ist was sehr, sehr Lebenswichtiges. Und deshalb hustet man auch nicht so sehr nebenbei, wenn es wirklich ein ernsthafter Moment ist. Das heißt, der Kehlkopf ist eigentlich ursprünglich für was anderes sehr Wichtiges und wurde vom Atem zweckentfremdet zur Klangherstellung und zur Kommunikation. Das machen nicht nur Menschen, sondern es machen auch viele andere Säugetiere. Aber schon die Vögel machen ihre Geräusche eben nicht mit dem Kehlkopf. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Da seht ihr einen Kehlkopf von oben durch den Rachen. Ihr seht den Zwischenraum, das ist die Glottis. Und die geht, also das Dunkle darunter, da blickt ihr sozusagen runter in die Lunge. Ihr seht so ein bisschen, diese zwei Falten sind ein bisschen dreieckig angeordnet. Die zwei Falten heißen Stimmlippen und liegen in meinem Fall so in der Kehle. Wenn ich atme, sind sie so, wie sie auf der Abbildung sind, geöffnet. Wenn ich spreche oder die Luft anhalte, schließen sie sich. Da gibt es also ein Muskel oder eigentlich ein ganzes Muskelsystem, das die Kehle so schließen kann. Auf dem konkreten Bild, das fand ich besonders schön, seht ihr einen Schlauch, der durch die Stimmlippen runter in die Lunge geht. Das ist das, was wir jetzt immer hören, wenn jemand intubiert wird. Diese beiden Falten, diese beiden Stimmlippen, die wir da sehen, die haben in sich einen Muskel und der kann sich anspannen oder locker lassen. Und je nachdem ist Lautstärke und Tonhöhe verändert und auch ein bisschen die Klangfarbe. Von vorne oder hinten gesehen ist das, was ihr jetzt seht, die Schwingung von Stimmlippen. Was hier vorgeht, ist, die Luft hat, die Lunge hat einen Überdruck unter der Glottis. Die Stimmlippen sind sanft geschlossen. Der Überdruck von unten wird immer höher und irgendwann sprengt das sozusagen die Stimmlippen auf. Der Überdruck entweicht und die Stimmlippen schließen sich wieder. Wir sehen an dem Bild auch sehr gut, dass die Stimmlippen unterschiedlich aufgebaut sind. Das Rote ist wirklich der Muskel, der sich zusammenziehen kann und entspannen kann. Und zwar sehr, sehr fein differenziert. Also nicht nur einfach zusammen, also 1 oder 0, sondern dann sind hier ein paar Muskelstränge, dann sind da ein paar Muskelstränge und alles das verändert, wie genau die schwingen. Das Gelbe, was man sieht, das ist Bindegewebe und das ist die bekannten Stimmbänder, die eigentlich üblicherweise als pars pro toto für Stimmlippen genannt werden. Und das Orange, das man da sieht, das ist Schleimhaut, die die ganzen Stimmlippen bedeckt. Dann blicken wir weiter zum Ansatzrohr. Das Ansatzrohr ist alles oberhalb des Kehlkopfes, das heißt von den Stimmlippen bis zu den Mundlippen. Und im Ansatzrohr passiert eine Formänderung, die führt zu einer Resonanz oder einer anderen Dämpfung, also einer Resonanzänderung oder einer Dämpfungsänderung von dem Primärschall, der vom Kehlkopf hervorgerufen wird. Und diese Änderung von Dämpfung oder Resonanz von dem Schall, den wir schon haben, führt zu einer Klangfarbenänderung. Und diese Klangfarbenänderung, die hören wir dann. Und das ist dann im Gehirn des Hörenden eine Lautänderung. Das heißt, ein Vokal A oder O ist nicht etwas, das hier wirklich fertig getan ist, sondern das ist tatsächlich nochmal eine Interpretation unseres Gehirns. Und bei A und O kann man das sehr schön sehen, dass ich mein Ansatzrohr verändere, indem ich zum Beispiel die Öffnung groß habe beim A oder eben die Öffnung klein beim O. Und genau diese Formänderung können wir dann hören. Ich möchte noch zu ein paar physiologischen Spezialfällen eingehen. Und zwar ist das Flüstern. Das passiert, wenn die Stimmlippen offen gehalten werden, während wir mit dem Luftstrom durchgehen. Das ergibt ein Rauschen. Und dieses Rauschen können wir trotzdem noch mit dem Ansatzrohr den Klang verändern. Dadurch kann man trotzdem Sprache verstehen. Auf der anderen Seite ist die gepresste Stimme, in der die Stimmlippen zusammengedrückt werden mit viel Kraft. Und deshalb klingt das so ein bisschen Und der im Moment relativ berühmte Spezialfall des Hustens. Husten ist, wenn die Stimmlippen auch stark zusammengedrückt werden und der Druck in der Lunge so stark wird, dass die Stimmlippen brutal aufgesprengt werden. Das heißt, Husten kann zu Heiserkeit führen. Und dann sind wir auch schon bei der Stimmgesundheit im zweiten Teil im Moment. Das ist jetzt erstmal die Übersicht. Ich will zuerst über die Ursachen sprechen. Dann ein bisschen was über die Vorbeugung von Heiserkeit und dann über den Umgang mit Heiserkeit. Ursachen von Heiserkeit. Wir haben ja vorhin über die Schleimhaut gesprochen, die Stimmlippen bedeckt. Und diese Schleimhaut ist üblicherweise erstaunlich widerstandsfähig, aber Stimmlippen sind halt einfach klein und müssen unglaubliche Kräfte aushalten. Und dadurch wird die irgendwann überstrapaziert. Und diese Überstrapazierung führt zu, erstens, dass sie wund ist, und das fühlen wir dann, wenn wir heiser sind, aber auch zweitens, dass sie ihre Schwingungsverhalten ein bisschen verändert. Wenn sie stärker durchblutet wird zum Beispiel, ist dieses Schwingen ein kleines bisschen anders. Und selbst diese winzige Änderung können wir extrem gut hören. Und deshalb ist es sehr sinnvoll, Heiserkeit vorzubeugen, weil man einfach das sehr, sehr schlecht wieder kompensieren kann und das immer wieder, wenn man sehr oft heiser wird, hört die Schleimhaut irgendwann auf, einem das zu verzeihen. Ich habe euch 5 Vorschläge aufgeschrieben, wie ihr das machen könnt und wie ihr da eure Heiserkeit vorbeugen könnt, beziehungsweise eure Stimme gesund halten könnt. Man hört Unterschiede zwischen den Stimmen von alten und jungen Menschen. Man kann an der Stimme erkennen, ja, das ist ein kleines Mädchen oder das ist jetzt eine alte Frau und so weiter. Das liegt nicht nur daran, dass die Stimmen wachsen, also einfach der Kehlkopf größer wird und dadurch die Stimme tiefer wird, sondern auch am Klang, also wie verbraucht es diese Stimme. Und es gibt Leute, die ihre Stimme einfach so gesund halten, dass die mit 70 klingen wie ein kleines Mädchen. Klingen können, wenn sie möchten. Und das wäre eigentlich ein schönes Ziel, weil kaputter kriegt man sich immer. So, wie kriegen wir das mit der Heiserkeit jetzt hin? Einerseits ist ein regelmäßiger Sport sozusagen sinnvoll. Und das meine ich mit Sprachmelodie. Es gibt Leute oder auch Dialekte, in denen man immer in der gleichen Stimmlage spricht, die dann immer ungefähr hier ist. Das heißt, der Kehlkopf ist immer in der gleichen Position und wird nie einmal durchbewegt und einmal gelockert. Und es gibt natürlich auch Leute, die ein bisschen so sprechen, also die ganz wenig Varianz in ihrer Stimme haben und immer das Gleiche haben. Deshalb ist es schön, wir haben mit unserer Stimme unglaublich viele Möglichkeiten, Sachen auszudrücken. Und es ist so, als hättet ihr ein Packen Buntstifte gekriegt und malt immer nur mit zwei Farben. Es ist natürlich viel interessanter, wenn man wirklich alle Variationsmöglichkeiten, die man hat, verwendet, weil das ja genau das ist, was wir, wofür unsere Stimme da ist, zu kommunizieren. Ja, und es hält die Stimme gesund. Dann eine weitere Sache ist dieses Wort Resonanz. Das ist physikalisch, kann man das auf Wikipedia nachlesen, was das genau ist. Aber zu fühlen ist es am einfachsten, indem man vor sich hin summt. Wenn man tiefere Töne summt, fühlt man teilweise die Stimme, also die Stimmresonanz, die Vibrationen im Brustkorb. Besonders schön ist das, wenn man das bei einer Person machen kann, die wirklich eine tiefe Stimme hat, die dann fühlt man das teilweise sehr, sehr deutlich. Höhere Stimmen und höhere Resonanzfrequenzen fühlt ihr eher hier. Und eventuell kennt ihr das, wenn beim Summen die Zähne oder die Lippen aufeinander vibrieren. Das ist das, was man mit Resonanz meint. Und wenn man mehr Resonanz haben will, dann muss man einfach dann sollte man sein Augenmerk darauf legen, die bereits vorhandene Resonanz mehr zu fühlen. Also gerne ein und damit könnt ihr sehr deutlich wahrnehmen, wie Resonanz ist. Und wenn ihr das viel übt und dann vielleicht auch in Wörter übergeht, zum Beispiel Mama, mein Gott, das sind einfache Übungen, in denen ihr ein bisschen Resonanz fühlen könnt. Dann ist ein Ratschlag auch leiser zu sprechen. Man hat ja oft diese Situation, dass man irgendwie gegen ein Grundrauschen anspricht und eigentlich die ganze Zeit so ein bisschen 150% gibt und gar nicht merkt, dass es sowohl für einen selbst sehr anstrengend ist, als auch für die Zuhörenden. Wenn die nämlich die ganze Zeit mit ein bisschen zu viel Bescheid werden, dann erlahmt die Aufmerksamkeit auch. Also einerseits leiser sprechen, aber vielleicht auch ein bisschen weniger gleichförmig, also variierter sprechen. Das heißt, vielleicht mal ganz leise, vielleicht mal ganz laut, die wichtigen Sachen vielleicht ein bisschen deutlich einsetzen und dann ein gemütliches Mittelding finden. Eine weitere Sache sind deutliche Konsonanten, was teilweise schwerer gesagt ist als getan. Undeutliche Konsonanten sind oft das Ergebnis davon, dass man einfach zu entspannt spricht. Also man kann das an sich selbst relativ schön wahrnehmen, indem man einfach so ein bisschen betrunken spricht, so ein bisschen lallt und ganz wenig Mimik auch dabei hat, aber auch der Mund ist so ein bisschen, die Zunge ist ein bisschen entspannt und der Kiefer bewegt sich nicht viel. Und daraus ins Gegenteil zu gehen und sehr deutliche Konsonanten sehr klar zu sprechen. In dem Moment, in dem man wirklich viele Konsonanten hat, kann man nämlich auch ein bisschen die Stimme selber wegnehmen, weil das ist so eine Besonderheit des Deutschen, dass der meiste Sinn durch die Konsonanten übertragen wird. Das heißt, da kann man auch wirklich Entspannung in den Kehlkopf bringen, ohne Deutlichkeit zu verlieren. Und die andere Sache ist mehr Pausen. Und zwar auf allen Ebenen. Das heißt, wenn man gerade in den Sätzen sich einfach ein bisschen Zeit lässt. Und ich hoffe, ihr habt es jetzt an euch selbst gemerkt, es führt nicht dazu, dass man weghört, sondern man ist kurz irritiert und hört genauer zu. Zwischen den Sätzen ist es sinnvoll, einfach um dem Zuhörer Platz zu lassen. Das heißt, seid mutiger mit Pausen. Ihr müsst nicht die ganze Zeit beschallen. Und das tut einfach der Stimme gut. Und auch in dem großen, in der großen Hinsicht zu sagen, okay, ich habe jetzt eine Dreiviertelstunde geredet, ich sage jetzt mal eine Viertelstunde lang nichts. Ja, manchmal ist es aber auch einfach so, dass Heiserkeit kommt und dann hilft am besten Schweigen. Also Ruhe ist einfach das, was da die sinnvollste Reaktion drauf ist. Und wie gesagt, das gerade eben auch Pausen machen, und zwar in den innerhalb der Rede. Das heißt, einfach immer wieder eine kurze Entspannungsphase geben. Etwa so wie auf einer Wanderung, auf dem man einfach alle 5 Minuten sich kurz hinsetzt. Und, wie gesagt, leise sprechen. Also nicht auf eine bereits bestehende Heiserkeit noch draufhauen, indem ihr dann auch noch alles gebt. So. Eine wichtige Sache hier, die mir, also eine sehr wichtige Sache, was diese Umsetzung in der Situation betrifft, ist, dass wenn ihr gerade eine Rede haltet oder einen Vortrag oder was auch immer, dann müsst ihr euch um all das, was ich gerade gesagt habe, nicht kümmern. Dann geht es um den Inhalt. Und wenn euch der Inhalt wichtig ist, dann funktioniert das auch. Das, was ich euch gerade gesagt habe, das sind Sachen, die probiert ihr im kleinen Kreis aus, in einer Situation, in der ihr nicht verletzlich seid. Versucht nicht, auf die Bühne zu gehen und zu denken, so, jetzt mache ich alles perfekt. So, jetzt komme ich zu Stereotyp weiblicher Kommunikation. Dazu einen kleinen Disclaimer. Hier gehe ich sehr stark von einem dualistischen, es gibt Männer und es gibt Frauen, es gibt nichts dazwischen aus, was natürlich Unsinn ist. Das sind zwei Pole, zwischen denen sich ein Feld aufspannt und jeder ist da, also was Kommunikation betrifft, befindet sich irgendwo auf diesem Feld. Und es gibt genügend Cis-Frauen, die sehr, sehr maskulin kommunizieren, wenn man jetzt sich diese zwischen diesen Polen sich bewegen möchte. Und das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, wenn ich jetzt Stereotyp weibliche Kommunikation schreibe und der Titel des Vortrags ist rhetorische Selbstsabotage, bin ich implizit schon wieder, was Frauen machen, ist schlecht. So, lasst es uns alle so machen, wie die Männer es machen. Denn die Männer machen es gut. Wir müssen jetzt in dieser Männerwelt genauso werden wie Männer. Wenn das für euch das Richtige ist, dann ist es okay. Aber wenn ihr sagt, nee, ich finde das so, wie ich spreche, richtig, dann ist das auch okay. Kommen wir jetzt zu der Stereotyp weiblichen Kommunikation. Erstmal möchte ich den Begriff Genderlekt einmal erläutern. Ihr kennt sicher den Begriff Dialekt. Das ist eine Art zu reden, wie sie in einer gewissen Region ist. Es gibt den Soziolekt, also die Art zu reden, wie sie in einem gewissen Gesellschaftsbereich ist. Es gibt den Genderlekt, eine Art zu reden, je nach Gender. Und da gibt es einige Arten zu reden, die nicht günstig sind für das, was wir rüberbringen wollen. Das ist einer, und das am meisten davon fasst sich zusammen in dem Bild des kleinen lieben Mädchens. Dieses kleine liebe Mädchen ist jung und ist freundlich und es ist so lieb, dass es auch immer Schokolade geschenkt kriegt. Und das würde natürlich den Erwachsenen nie widersprechen. Und ja, das ist schon manchmal ein bisschen kokett, aber eigentlich hat es mit so bösen Sachen nichts zu tun. Und das ist eine Sache, die funktioniert, bis man so 25 ist und weiblich gelesen ist, funktioniert die hervorragend. Man kriegt Schokolade geschenkt. Danach führt es dazu, dass man immer mehr Steine in den Weg gelegt kriegt. Das ist einerseits natürlich die Tonhöhe, dass man klingt wie ein kleines Mädchen und ja und so. Und das da rauszukommen, ist manchmal ziemlich schwierig, vor allem, weil man sich selbst dabei affig vorkommt. Ja, warum soll ich denn jetzt so reden? Und es ist natürlich eine absolute Angewohnheit, genauso zu sprechen, wie man spricht. Aber manchmal kann es auch total befreiend sein, zu merken, hey, ich kann ja ganz anders sprechen. Und guck dann auch, in welchen Beziehungen sprecht ihr wie? Wie sprecht ihr mit Leuten, die ihr beeindrucken wollt? Und wie sprecht ihr mit Leuten, vor denen ihr Angst habt? Oder wo ihr das Gefühl habt, oh mein Gott, ich habe jetzt so viele Probleme und Fragen gebracht, ich bin jetzt lieber ganz klein, lieb und irgendwo in der Ecke. Das sind Automatismen, die kommen, die es dann aber nicht einfacher machen. Stellt euch vor, ihr kriegt einfach die 10. Frage in diesem hohen, vorsichtigen Tonfall gestellt. Das wird auch für den, der die Fragen dann beantwortet, irgendwann anstrengend. Dann gibt es die Sprachmelodie. Da gibt es ein ganz typisches Phänomen, das heißt Upspeak. Das ist, wenn man am Ende des Satzes mit dem Stimmklang nach oben geht, obwohl es keine Frage ist. Also zum Beispiel, hier liegt ein schöner Teppich. Im Gegensatz zu, hier liegt ein schöner Teppich. Die erste Variante mit dem Upspeak ist weniger stark und wirkt unsicher. Das ist nicht rein typisch weiblich. Es gibt sehr schöne Beispiele von George W. Bush, der das sehr, sehr intensiv gemacht hat und bei dem man auch merkt, dass das richtig Unsicherheit verrät. Eine weitere Sache, die das liebe, brave kleine Mädchen macht, ist natürlich möglichst wenig Platz wegnehmen. Und das bezieht sich auch auf Zeit. Das heißt, wenn man merkt, ich will euch nicht lange unterbrechen, ich sag nur ganz schnell, was ich meine. Es ist nämlich folgendes, spricht man extrem schnell und würde eventuell auf mehr Widerwillen stoßen, als wenn man das Gefühl vermittelt, es ist in Ordnung, wenn ich jetzt gerade spreche. Da zeigt sich aber auch ein anderes Problem, ein typisches Problem, mit dem Frauen zu kämpfen haben, nämlich, dass Frauen wahrscheinlicher erfolgreich unterbrochen werden. Sowohl von Männern als auch von Frauen. Und um das zu verhindern, kann man natürlich immer versuchen, immer weiter zu sprechen und vor allem keinen Platz zu lassen, dass jemand anderes sich noch mit rein klinken kann in den Satz hinein. Und es ist sinnvoll, dann auch nicht zu zeigen, dass der Satz jetzt gerade zu Ende ist, sondern stimmklangmäßig wieder mit dem Upspeak zu arbeiten. Eben nicht, das ist ein schöner Teppich, sondern das ist ein schöner Teppich und das ist ein schöner Stuhl und das ist ein... Die Leute immer das Gefühl haben, da geht es noch weiter. Und in dem Moment, in dem ich mit der Stimme nach unten gehe, hat man viel eher das Gefühl, dass man sich dann einklinken kann. Eine typische Frauensache ist auch, dass man schwächer formuliert. Das ist ein schöner Teppich. Ich glaube, das ist ein schöner Teppich. Ich finde, das ist ein schöner Teppich. Da sind wir auch wieder auf einer Abwägung. Einerseits ist es natürlich eine freundliche Geste, eben nicht zu sagen, du bist falsch, sondern ich glaube, du bist nicht richtig. Andererseits wird mit viel mehr Wörtern der gleiche Inhalt gesagt. Und in dem Fall, ich glaube, das muss jeder selber entscheiden. Aber mir ist es wichtig, dass jemandem bewusst ist, wer wie stark seine Sachen formuliert. Und es gibt Leute, die immer ihre Meinungen, ihre Einfälle gerade darstellen, als wäre das jetzt die Wahrheit. Und es gibt Leute, die die Wahrheit wissen und sagen, also ich denke, es ist besser, wenn wir, falls wir können, es schwächt die eigene Position, aber es ist manchmal einfach höflich. Nehmt es als Werkzeuge, die ihr verwenden könnt. Und eine weitere Sache ist Gestik, mit dem wenig Platz verwenden. Gestik kann schnell sein, weil man einfach viel zu sagen hat und dann will man natürlich wenig Platz verwenden. Das heißt, man ist hier und hat eine sehr schnelle Gestik. Oder man nimmt sich den Platz. Und das kann bei jedem irgendwie anders wirken. Deshalb macht das auch so, wie ihr euch fühlt. Aber ein sehr guter Prüfpunkt sind eure Schultern und eure Ellenbogen. Das hier ist relativ, also es ist ein unangenehmes Gefühl, es wird euch auch schneller heiser machen, weil die Muskulatur hier einfach vollständig verbunden ist. Aber es wird auch euer Publikum mehr anstrengen, weil euer Publikum eure Haltung spiegelt. Und wenn ihr euch so bewegt, dass ihr euch wohlfühlt, wird sich auch euer Publikum besser fühlen. Dann komme ich jetzt zu meinem Schluss. Diese Definition müsst ihr rückwärts lesen. Das immer besser werden ist definiert als nicht gut sein. Das heißt, ärgert euch nicht, wenn eure Kommunikation manchmal schief geht. Ärgert euch nicht, wenn ihr eine Rede habt und die war nicht so, wie ihr wolltet. Oder ein Vortrag oder einfach nur ein Gespräch. Seid stolz darauf, dass ihr wahrgenommen habt, dass da was nicht gut war. Und werft euch mit Eifer in das nächste Gefecht. Und denkt an eine Metapher, nämlich wenn ihr Klavier spielen lernen wollt und ihr setzt euch das erste Mal ans Klavier oder das fünfte Mal, das wird trotzdem furchtbar klingen. Genauso erwartet nicht, dass beim ersten Mal oder beim fünften Mal irgendwas richtig gut ist. Die Leute, die ihr auf mediaccc.de und so weiter seht, die haben das hunderte Male gemacht und die haben das geübt und deshalb können sie es. Und die haben auch immer wieder Fehlschläge gehabt. Und ihr werdet das besser, ihr werdet immer besser werden können und irgendwann schafft ihr es auch wirklich zufrieden zu sein. Vielen Dank. Wenn ihr mich kontaktieren wollt, könnt ihr das auf Chaos Social oder auf der Vogel-Webseite. Vielen Dank.
So, dann kommen wir jetzt zu den Fragen, welche hier ins Pad eingeflossen sind. Frage 1. Soll man nun Husten vermeiden?
Ja, also der Witz ist, Husten ist ein Reflex. Und wenn ihr wirklich hu husten müsst, dann könnt ihr es nicht vermeiden. Aber es gibt Leute, oder zum Beispiel Räuspern, oder wenn es nicht nötig ist, lasst es. Es ist jetzt aber auch nicht so, dass zweimal Husten ihr nie wieder sprechen könnt. Das sind Prozesse, die einfach ganz, ganz lang passieren. Und wenn ihr merkt, ihr seid sowieso, habt sowieso eine empfindliche Stimme, dann ist es gut, das so weit zu vermeiden, wie es euch gut tut. Aber natürlich nicht brutal unterdrücken. Euer Körper weiß dann schon, was gut ist.
Was passiert beim Räuspern mit den Stimmlippen?
Ich mache das hier mal vor. Also Räuspern ist auch nicht so gut. Das ist auch relativ viel Brutalität und oder das Das Räusperbedürfnis kommt daher, dass ein bisschen Schleim auf den bisschen mehr Schleim auf den Stimmlippen ist als ihr als normalerweise. Und das könnt ihr durch ein Räuspern wegkriegen. Aber manchmal ist dieses Räuspern, wenn das, das ist auch nicht gut, beim Räuspern, wenn die Stimmlippen so stark aneinander reiben, führt es dazu, dass einfach noch mehr Schleim entsteht, weil die Stimmlippen beansprucht werden. Und dann entsteht ein Teufelskreis. Deshalb, Räuspern ist auch, wenn das ab und zu passiert und es wirklich, es gibt ja Situationen, bei denen merkt man, einmal Räuspern und das ist gut, dann ist das auch die Situation, für die das Räuspern gedacht wurde. Aber manchmal wird das einfach zum Teufelskreis. Und das, dann sollte man das vermeiden.
Ja, dazu passt vielleicht die nächste Frage. Was passiert beim unterdrückten Niesen mit den Stimmlippen? Es heißt ja immer, man soll das nicht tun.
Puh, das ist eine interessante Frage. Das kann ich dir leider nicht sagen. Ich gehe davon aus, dass beim Niesen die Stimmlippen weitgehend offen sind. Aber ich kann es dir nicht sagen.
Okay. Nächste Frage. Wie verändern Schilddrüsenhormone die Stimme? Und kann man das beeinflussen durch Training?
Ja. Also dadurch, dass wir, wenn wir normal sprechen, also wenn wir keine Berufssänger sind oder Berufssprecher, unsere Stimmtechnik üblicherweise nicht maximiert haben, kann man durch gute Übungen immer was verbessern, unabhängig davon, wie die Stimme sich verändert. Alle Hormone wirken auf die Stimmveränderung. Das ist zum Beispiel auch sehr stark bei den Wechseljahren, die zum Beispiel für viele Opernsänger, für viele Opernsängerinnen das Aus in der Karriere bedeuten. Also es gibt ganz wenige, die danach dann noch weiter singen können. Was konkret bei Schilddrüsenhormonen passiert, weiß ich nicht. Da wäre es dann eher sinnvoll, einen Phoniater zu fragen, also einen Stimmarzt.
Okay. Hast du Vorschläge, wie man zum Beispiel Sprachmelodie im Alltag üben kann?
Ja. Was lustigerweise sehr deutlich bei sehr vielen Leuten passiert ist, wenn sie liebevoll mit kleinen Kindern sprechen, dass sie dann plötzlich eine extrem starke Sprachmelodie haben. Das ist die eine Sache. Und Dinge nachahmen. Das ist auch noch so eine sehr einfache Sache. Wir können mit unserer Stimme erstaunlich viel, ohne es rational durchdrungen zu haben.
Ja. Dann, gerade wenn ich mich ärgere, hört man das stark an meiner Stimme. Was kann ich dagegen tun?
Kurz überlegen. Also ganz grundsätzlich ist es gut, wenn man unsere Emotionen in der Stimme hört. Manche Menschen werden bedeutend schneller heiser, wenn sie emotional lügen. Aber das beantwortet die Frage nicht. Ärger, natürlich helfen dann alle Sachen, die diesen Ärger runterkühlen. Beobachte dich selbst, wenn du nicht ärgerlich bist. Und hör dich da selber genau an. Und dann ruf das zurück in Erinnerung. Und grundsätzlich wäre dann die Idee eines besonders weichen Stimmklanges sinnvoll. Das soweit.
Okay. Dann, bei großem Gewichtsverlust verändert sich die Stimme ja mit. Was genau ändert sich da? Resonanzraum, Stimmbänder?
Das höre ich gerade zum ersten Mal, aber es klingt sehr glaubwürdig. Ich denke alles. Also ich bin nagelt mich da nicht fest, das kann ich euch jetzt nicht mit Sicherheit sagen, da müsstet ihr auch einen von IATA ansprechen, aber Resonanzraum wird sich auf jeden Fall verändern. Genauso wie sich dann die Körperlichkeit verändert, also wie viel man sich bewegen will, verändert sich dann auch die sozusagen die Energiegeladenheit von dem ganzen Muskelgerüst, das du hast. Deine Atmung verändert sich. Also ich würde sagen, alles, was den ganzen Körper verändert, verändert die Stimme. Das ist, stellt euch das vor wie ein, wie der berühmte Schmetterling, der den Orkan verursacht. Das sind so viele Stufen, die am Ende dazu führen, dass dieses kleine Stückchen Stimme dann da rauskommt. Dass in dem Moment, in dem ich einen Bauchmuskelkater habe, habe ich eine andere Atmung. Und in dem Moment habe ich sowieso auch noch eine andere Haltung und. Und dann klingt meine Stimme anders.
Stimmt. Ja, welche Tipps gegen Heiserkeit und bessere Artikulierung gibt es für Fremdsprachen?
Oh, das ist interessant. Es ist auch, also viele von den Dingen, die ich über den Genderlekt gesagt habe, betreffen den deutschen Genderlekt. Selbst innerhalb der deutschen Dialekte gibt es Unterschiede. Also eine bayerische Frau spricht klischeehaft deutlich tiefer und deutlich weniger melodiös als ein norddeutscher Mann, der tatsächlich relativ viel Sprachmelodie hat. Obwohl das eigentlich, also der weibliche Genderlekt ist eigentlich der mit mehr Sprachmelodie. Was Fremdsprachen angeht, hört euch die jeweiligen Sprachen an. Es gibt sehr unterschiedliche, es ist interessant, sehr unterschiedliche Sprachkonzeptionen je nach Sprache. Zum Beispiel im Italienischen sind die Vokale viel wichtiger als die Konsonanten. Das heißt, dieser Hinweis mit den macht nur Konsonanten, lasst ein bisschen weniger Stimme, was ich vorhin gegen Heiserkeit sagte, das ist eine Sache, die zum Beispiel mit Italienischen überhaupt nicht gilt. Wie ihr um Heiserkeit rumkommt, die Grundprinzipien, die ich in meinem Vortrag eben hatte, bleiben gleich.
Okay. Welche Möglichkeit bietet sich einem als Zuhörer, um gegenüber, der extrem leise, zaghaft, zärtlich spricht, das Verstehen der gesprochenen Worte zu verbessern?
Da würde ich sagen, gibt es kurzfristige und langfristige Strategien. Langfristig ist natürlich der Person Sicherheit zu geben, der Person das Gefühl zu geben, erwünscht zu sein und dann ja, zu hoffen, dass sie dann den Mut hat. Jemanden anderen langfristig zu verändern, ist nicht höflich. Deshalb einfach nur andere langfristig willkommen heißen. Kurzfristig darf man Leute wirklich darauf aufmerksam machen, hey, du sprichst leise, trau dich mehr oder ich verstehe dich nicht gut. Ich möchte gerne hören, was du sagst. Ist ja auch immer die Frage, wie wir Sachen verpacken. Du sprichst zu leise oder ich würde total gern hören, was du sagst. Magst du es nochmal lauter sagen?
Ja. Wie verhindere ich beim Sprechen außer Atem zu kommen?
Oh, das ist interessant. Das ist oft nicht so sehr die Sache, dass man vom reinen Sprechen außer Atem kommt, sondern von dem, was man sagen will. Dass es vielleicht eine angespannte Situation ist, in der man eben auch nebenher viel atmet.
Ja, passt perfekt zur nächsten Frage, weil das hier ist nämlich, gerade zu Beginn eines Vortrags führt Aufregung zu wenig Atem. Kann das sein?
Ja, total. Also absolut. Ja. Schaut doch mal den Vortrag von mir jetzt nochmal von vorne. Kommen aber, also das ist nicht so sehr die Sprechtechnik auf der Ebene, sondern einfach die Sprechtechnik auf der Ebene. Also was in unserem Kopf vorgeht, wenn wir einfach aufgeregt sind. Und das ist total sinnvoll, sich vorher einmal in den Körper hineingefühlt zu haben. Das klingt jetzt so esoterisch, aber da geht es darum, dass man einfach ein bisschen bewusster ist und dadurch auch ein bisschen lockerer. Das tut nicht nur richtig gut, sondern führt auch dazu, dass man 10 Minuten später immer noch ein bisschen bewusster ist. Und in der Situation ist es dann einfacher, Muskeln locker zu lassen.
Dann die nächste Frage. Ich habe das Gefühl, dass die Dissonanz zwischen Aussehen, kleines Mädchen, also Klammer auf, kleines Mädchen und Sprache, eher Stereotyp männlich, manche Menschen überfordert und somit auch schwierig ist. Viele reagieren verärgert. Quasi, wie kann es das brave Mädchen wagen, eine eigene Meinung zu haben oder so etwas sagen zu wollen?
Ja.
Gibt es dagegen Tipps?
Ja, also einerseits kurzfristig sich in dieses kleine Mädchenspiel, man muss halt selber drüber nachdenken, wie weit will man sich da einlassen? Und was sind das für Leute, die darüber wirklich verärgert sind? Teilweise ist diese Dissonanz oder diese ablehnende Reaktion ja auch gar nicht so richtig böse gemeint, sondern nur so eine Verwunderung, die unkontrolliert auf Ungewohntes reagiert. Vielleicht hilft da nicht nur ein besonders latzhosiges Auftreten, sondern auch ein besonders ruhiges Auftreten. Aber also das ist ein Riesenproblem und wir sind da jetzt am Problem des Patriarchats angekommen. Das ist ein bisschen, also ja, natürlich müssen wir erst den Kapitalismus vernichten und das Patriarchat niederstürzen und dann.
Bei der nächsten Frage geht es um Sexualität. Ist das okay für dich, wenn ich die stelle oder soll ich die überspringen? Wieso verändert sich meine Stimme so krass, wenn ich vor kurzem einen Orgasmus hatte?
Das ist einfach eine ganz körperliche Entspannung. Also das ist einfach, wenn wir sprechen und vor allem bei Frauen, wenn die oder eigentlich bei allen Menschen, die freundlich sprechen wollen, haben sie immer eine gewisse Grundspannung in der Kehle. Das heißt, sie sprechen immer ein bisschen höher als nötig. In dem Moment, in dem du aber einer Person so vollständig begegnet bist und so ruhig bist und so selbstbewusst, hey, die hat mich nackt gesehen und mich wirklich so, so besonders begegnet, dass da viele Ängste plötzlich verschwinden. Und diese Ängste sind auch etwas, warum wir eben so sprechen und nicht so.
Ja, super. Beim Singen wird mir immer wieder geraten, mit dem ganzen Körper zu singen. Kann man auch sinnvoll auf das Sprechen übertragen? Und wie kann man das vielleicht sogar im Alltag üben?
Total. Also das ist natürlich Gesangsunterricht und damit auch viel Sprechunterricht hat einen großen Anteil an großartigen Metaphern. Also teilweise fühl die Schmetterlinge in deiner Nase und solche Sachen. Das hilft manchen Menschen total und manche hätten lieber gerne, ja, und was soll ich jetzt mit meinem rechten Stimmband machen? Das Problem ist, wenn man einem unerfahrenen Schüler oder eigentlich jedem Schüler sagt, was er mit seinem Kehlkopf machen soll, dann führt das einfach nur zu Verspannung und wir können ja nicht bewusst unseren Kehlkopf heben und senken, wenn wir es nicht einfach geübt haben. Und kann ich nochmal die Frage hören?
Und kann man das auch auf das Sprechen übertragen? Wie kann man Körper vielleicht sogar im Alltag üben?
Ja, genau. Im Körper sein und so weiter. Und wenn das für euch eine Metapher ist, die in euch resoniert, also wo ihr das Gefühl habt, ja, das genau, mit dem ganzen Körper, klar, sagt doch gleich, dann ist das gut für euch. Wenn das nicht für euch, wenn es sich für euch so anfühlt, dann ignoriert diesen Hinweis. Wenn ihr das aufs Sprechen übertragen wollt, hilfreich ist Gestik, und zwar eine natürliche Gestik, also etwas, das wirklich im Rhythmus der Sprache ist, das sozusagen aus dem Sinn rauskommt. Sinnvoll ist im Stehen. Deshalb stehe ich auch hier und sitze nicht, obwohl Sitzen viel bequemer wäre, aber im Stehen ist einfach die Haltung ein bisschen besser. Sinnvoll ist die Atmung deutlich zu fühlen. Also wie im Singen auch die Einatmung sehr gerade im Singen die Einatmung sehr deutlich ist und die Ausatmung sehr kontrolliert und wirklich sehr genau bewusst ist, was die Atmung tut, ist es beim Sprechen nicht so deutlich, weil wir es einfach so amateurhaft die ganze Zeit machen. Aber letztlich ist es das gleiche Grundprinzip. Wir atmen ein und lassen die Luft dann wieder langsamer ausströmen. Und das ist eine Sache, wie man praktisch die Sprache ein bisschen besser in den Körper kriegen kann. Eine andere Sache ist noch die Resonanz, also sehr deutlich die Resonanz fühlen.
Okay, die nächsten beiden Fragen gehören in etwa zusammen. Ich mache das mal in einen Block. Ist es sinnvoll, Lautes mit Lautem in Besprechungen zu übertönen oder um als Frau nicht unterbrochen zu werden? Die zweite Frage in etwa ist, wenn man bei einer Besprechung etwas sagen will, sollte man dann die Sprachgeschwindigkeit Lautstärke dementsprechend anpassen, um nicht überhört zu werden? Werde oft durch die nächste Person unterbrochen, darum die Frage.
Also das große Problem ist, dass es euch ein bisschen unsympathisch macht. Vor allem, wenn ihr sagt, unterbrich mich bitte nicht. Das ist so ein bisschen Teufelskreis, aus dem ihr kurzfristig nur mit viel Geschick oder mit viel Glück rauskommt. In solchen Situationen hilft es in der Besprechung, sich einen Verbündeten zu suchen. Einen Verbündeten, der beim zweiten Mal sagt, ey, du hast dich schon wieder unterbrochen, lass sie doch mal ausreden, mich interessiert, was sie sagt. Das darf abgesprochen sein. Das ist also... Die kämpfen mit unfairen Mitteln, warum sollen wir es nicht? Jetzt fies formuliert. Also versucht da auch, also es gibt dieses Klischee, dass sie hat die Idee, äußert sie, alle ignorieren es, dann äußert es Josh und alle freuen sich über Josh, weil Josh die tolle Idee hat. Und da sind Verbündete auch total sinnvoll. Die sich gegenseitig schützen, also gegenseitig oder eben nur in eine Richtung Schützenhilfe bringen. Das rein über Stimmenänderung zu machen, ist ein Kampf, den du vielleicht gewinnst, vielleicht aber auch stark verlierst. Und deshalb, das sind aber wirklich, das sind 1000 Einzelsituationen und ihr seid in der Situation und könnt am besten entscheiden, ob diese Situation die richtige ist.
So, dann nächste Frage. Inwieweit siehst du einen Zusammenhang zwischen Sprachstil und intuitiv gelesener Geschlechtsidentität?
Also absolut. Das ist ja auch so ein bisschen das, was ich in dem dritten Teil erzählt habe, dass dieser Gender Lag was sehr Typisches ist. Da kann ich sehr stark auf einen anderen Talk verweisen. Ich glaube, der wurde auf dem letzten Easter Hack, ja, jedenfalls von Lea gehalten, die sich sehr genau damit beschäftigt hat, was ist, wie wird man weiblich gelesen und was sind, ja, also die noch genauer in diesen Gender Lag reingeht, nicht so negativ konnotiert, wie ich das gerade gemacht habe, sondern eigentlich sehr positiv konnotiert und unglaublich interessant, also große Empfehlung.
Okay, wir haben jetzt noch 2,5 Minuten. Ich würde die nächsten Fragen kurz stellen, wenn du sie knurz beantwortest oder die letzten Fragen dann im Chat hinterher beantwortest. Ja. So, kann man als Frau Ärger mit der Stimme ausdrücken, ohne hysterisch zu wirken? Oft wird man dann weniger ernst genommen, während es bei Männern umgekehrt ist.
Ja, kann man tiefe, große Stimme, also ich bin wirklich wütend darüber. Der kurze Trick ist, versuchen, deutlich tief zu sprechen.
Okay. Welche Unarten sollte man beim Singen unterlassen?
mit der Hand eine Geste zu machen. Keinen Gesangsunterricht nehmen. Nee, also es gibt ganz viele Sachen, die beim Singen merkwürdig sind. Aber schaut, dass ihr so singt, dass es sich für euch gut anfühlt.
Wie kann ich mir im Alter eine grundsätzlich tiefere Sprechweise Stimme angewöhnen?
Immer wieder dran denken. Immer wieder so eine Ruhe und also ruhig sprechen und als kleine Übung. dann wird es höchstwahrscheinlich auch nicht so krass nach oben gehen.
Ich habe mal eine kratzige Stimme. Ich habe manchmal eine kratzige Stimme, wie heiser, aber kann es nicht beeinflussen. Wie kann ich es verhindern?
Schaut den Talk nochmal. Das ist genau das, was ich meinte. Also
super, dann kommen wir zur letzten Frage, weil ich muss ja auch gecuttet werden. So, kann man sehr leise werden, um das Publikum zu zwingen, leiser zu sprechen?
Total.
Meine Lehrer hielten das für eine gute Idee.
Ja, es ist, je nachdem, ist es aber auch eine nicht so freundliche Sache. Also wenn das Publikum spricht, während man selber spricht, ist es teilweise ein vernünftiges Stilmittel. Wenn es aber dem Publikum noch mehr Anstrengung auferlegt, ohne dass also das Publikum praktisch unverschuldet in diese Situation reinkommt, dann ist es, finde ich, moralisch nicht so toll.
Ja, super. An der Stelle fast just in time. Applaus, 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 Pico. Ich habe super viel gelernt. Also darum liebe ich ja unsere Veranstaltung immer, so dass ich auch so einen Blick über den Tellerrand bekomme. Und herzlichen Dank. Weiterkämpfen für den Weltfrieden und das Sprachtraining. Und wir sehen uns hoffentlich irgendwann auch wieder in der Echtwelt oder hier auf dieser Veranstaltung. Ne? In 5 Minuten geht's weiter. Der Cut-Stream wird kurz unterbrochen. Bis dahin. Ach so.